die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Mit 550 Millionen verkauften Exemplaren ist Pixi die weltweit erfolgreichste Buchreihe. Worin die Schlüssel des Erfolgs liegen? Dazu fragen Dr. Stefan und Mr. Ralf Frank Kühne. Er ist der Pixi-Papa und seit 25 Jahren bei Carlsen für das Pixi-Programm verantwortlich. Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Herzlich willkommen, Frank Kühne vom Carlsen Verlag.
Das ist der Pixi-Papa. Seit 25 Jahren kümmert er sich um Pixi. Und Frank, wir würden dich als allererstes eigentlich mal fragen, ob du dich noch an dein allererstes Pixi erinnern kannst.
Ja, Pixi-Bücher spielten bei mir auch schon früh eine Rolle. Ich kann mich tatsächlich sehr genau an mein erstes Pixi-Buch erinnern. Ich glaube, ich war 5 und es ging um eine Schildkröte in diesem Pixi-Buch, die eine Flugreise machte.
Oh.
Und dann kam die Schildkröte mit dem Flugzeug irgendwo an und ich trat oben aus dem Flugzeug raus und schaute in die Welt hinein. Und dieses Bild der Schildkröte, die aus dem Flugzeug aussteigt, das habe ich in meinem Herzen und in meinem Kindergedächtnis festgehalten. Und das verbinde ich mit meinem allerersten Pixi.
Und weißt du auch noch, von wem du das bekommen hast? Mein Pixi ist ja auch das, was man außerhalb des Buchhandels findet. Die große Schütte mit der Figur. Man kann da was rauspicken.
Aber die gab es damals noch nicht.
Die gab es damals noch nicht. Trotzdem muss man das ja irgendwo herbekommen haben. Oder hast du da schon selber irgendwo deine Auswahl treffen dürfen?
Ich hatte das Glück, in einer Buchfamilie groß zu werden. Meine Eltern haben viel gelesen. Und deswegen hatten wir in unserem Kinderzimmer auch ein Bücherregal. Und in dem Bücherregal war ein Schuhkarton und in diesem Schuhkarton waren Pixi-Bücher. Jetzt war es so, ich war schon das dritte Kind, deswegen weiß ich nicht, ich bin mir ziemlich sicher, das Pixi-Buch mit der Schildkröte wurde nicht für mich angeschafft, sondern das gab es da. Und das Schöne an den Pixi-Büchern auch bei uns zu Hause war eben, dass man als Kind eben in dieser Kiste sich selber was raussuchen konnte, ohne Erwachsen. Die großen Bücher wurden eher mit Eltern angeschaut, aber die kleinen Bücher, die konnten wir Kinder uns jederzeit ja selber holen.
Das ist wahrscheinlich heute immer noch so, dass genau die Pixi-Bücher so zum selber nutzen, selber aussuchen, sich irgendwo hinlegen, gedacht sind.
Das ist ja so.
Ja, und das ist ja total naheliegend, weil schaut mal, auch die Größe für die Kinder, das ist eben auch so eine Geste, das ist gemacht für Kinderhände. Und wenn ein Kind 1 Meter groß ist, sag ich mal so, nicht? Und das Buch ist auch schon 30 Zentimeter groß. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also schaut euch mal 3-4-jährige Kinder an, wenn die so ein großes Bilderbuch tragen. Das ist eine totale Aufregung. Das ist ein wunderschöner Gegenstand. Aber es ist ein großes Ding.
Das stimmt. Das ist ja seit 1954 gleich geblieben. Diese 10 mal 10 Zentimeter und 24 Seiten, oder? Da hat sich, glaube ich, nie was richtig dran geändert.
Genau, so ist es. Das ist richtig, tatsächlich. Seit 70 Jahren. Und zwar tatsächlich Format, Umfang, auch diese Rückendrahtheftung, die sind ja so getackert, die Büchlein. Das hat sich nicht verändert. Ich glaube, es gibt wenig Dinge in unserer Kultur, die vom ersten Moment an so ein Wurf waren, an dem man nichts verbessern konnte in dem Sinn, nicht? Es war von Anfang an sinnvoll in der Ausstattung und so, dass es seitdem tatsächlich unverändert so geblieben ist.
Und das wollten andere ja auch, weiß man zumindest, immer wieder nachmachen und haben Ähnliches probiert. Aber ihr wacht da auch schon aufmerksam darüber, dieses Format eben nicht nachgemacht werden darf, oder? Das gehört sozusagen auch zum dem, was geschützt werden kann oder
zum Pixi-Markenkern.
Tatsächlich, wenn etwas so erfolgreich ist wie Pixi-Bücher, dann war es tatsächlich schon, dass schon in den 60er Jahren auch andere Verlage auf die Idee kamen, das ist doch toll, das ist eine schöne Idee, das machen wir auch. Und haben dann eben auch angefangen, Kinderbücher in diesem Format zu drucken, in 10x10 mit 24 Seiten. Und da haben damals dann schon die Menschen, die bei Carlsen dafür verantwortlich waren, gesagt, nee, Moment, das ist nicht okay. Und haben sich dann damit an Gerichte gewandt. Und dann haben Gerichte festgestellt, das ist tatsächlich so. Also es gibt in Deutschland ein Wettbewerbsgesetz, ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG. Und da steht drin, dass man eben einen Kunden nicht täuschen darf über die Herkunft oder über den Artikel. Wisst ihr, und genauso, das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Ganz berühmtes Beispiel ist immer auch das Coca-Cola-Logo. Man darf also auch kein rot-weißes Logo machen, was so aussehen könnte. Es könnte auch Cuxi-Cola heißen oder sowas. Aber schon, dass es so aussehen würde, wäre eine sogenannte Herkunftstäuschung. Und bei Pixi ist das genauso. Das darf niemand machen, weil die Gerichte davon ausgehen, dass man da dieses Format nicht aus irgendeinem Grunde wählt, sondern man wählt es ganz gezielt, weil man möchte, dass es eben für ein Pixi gehalten wird. Das ist eine Herkunftstäuschung und das ist verboten. Und deswegen dürfen keine anderen Verlage, auch nicht andere Werbeagenturen oder andere Kinderbücher im Format 10x10 mit 24 Seiten machen, weil das eine sogenannte unlautere Herkunftstäuschung ist.
Passiert das eigentlich noch oft, dass das immer wieder versucht wird oder haben es inzwischen die Bewerber begriffen?
Tatsächlich war es auch erst letztes Jahr, dass ein großer deutscher Kinderbuchverlag noch Bücher in diesem Format rausbrachte. Und da haben wir dann gesagt, nee, mach das besser nicht. Und dann, wenn man denen dann sagt, mach das mal besser nicht, dann verstehen die das auch sehr schnell und dann nicht. Also es ist eben auch entschieden. Es wurde dieses Gerichtsurteil aus den 60ern, wurde in den 80ern und zuletzt auch jetzt 2000 und ich glaube 16 war es nochmal von einem Oberlandesgericht bestätigt. Also es ist eben tatsächlich auf ein anerkannter Rechtsschutz.
Ich habe ja immer gedacht, das ist vergleichbar mit Ritter Sportschokolade. Die ist auch so quadratisch und auch da gab es ja immer wieder Versuche mit eigenen Schokoladenmarken, die halt nicht Ritter Sport hießen, sondern anders, dann dieses Format zu übernehmen. Und auch die haben sich ja erfolgreich dagegen gewehrt. Deswegen haben ja alle Schokoladen ein längliches Format, außer Rittersport.
Jetzt sind die Maxi-Pixies zum Beispiel, die sind glaube ich 16x16. Gilt das für die dann auch?
Nein, das gilt für die nicht, weil eben das nicht so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Also dieses Format 15x8x15x8 ist eben tatsächlich, gab es auch vorher schon und es geht immer darum, dass man nachweisen kann, dass die Konsumenten, also die Menschen, die Eltern, die Kinder bei einer bestimmten Ausstattung sagen, das ist doch ein Pixi-Buch. Und das ist bei 10x10 tatsächlich nachweislich der Fall. Aber eben bei 15x15 könnten es auch andere Verlage, auch andere Bücher sein.
Jetzt kümmerst du dich seit 25 Jahren ja um Pixi und da liegt, glaube ich, die Frage nahe, wie du zu Pixi gekommen bist.
Erstmal vielleicht zu Carlsen und dann zu Pixi oder war das gleich?
Vielleicht.
Vielleicht.
Das war tatsächlich gleichzeitig. Ich mache jetzt schon seit über 30 Jahren Kinderbücher, aber eben vor 25 Jahren tatsächlich hat der Carlsen Verlag bei mir angefragt, ob ich zu Carlsen kommen wollte und dann habe ich ja gesagt, weil es ein toller Verlag war und dann bekam ich gleich auch die Verantwortung für die Pixi-Bücher. Und habe mich dann da eingearbeitet und habe eigentlich sehr schnell auch eine große Liebe für diese Bücher entdeckt. Und neben der Herausforderung, gute Bücher zu machen, ist Pixi immer auch eine schöne gesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe. Also wer Pixi Bücher macht Bücher für alle Kinder. Und das ist eine besondere Aufgabe, die mich auch immer fordert und die uns immer fordert. Ich mache das ja nicht alleine, wir sind ein tolles Team von Lektorinnen und Eleonore Gregori, die auch sozusagen die Programmverantwortung trägt für die normalen Pixi-Bücher, die 10x10 großen Bücher. Also wir sind ja da ein Team, aber ich mache das eben tatsächlich schon seit nun 25 Jahren und mit großer Freude, auch mit Respekt vor dieser Aufgabe.
Jetzt hast du gesagt, du hast dich damals einarbeiten müssen. Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen sagen, was denn das Besondere ist, wenn man, also Bücher machen ist erstmal Bücher machen, aber vielleicht ist Pixi machen ja dann doch an der einen oder anderen Stelle anders als Bücher machen.
Tatsächlich. Also es ist so, dass viele andere immer dachten, ja, dann nehmen wir doch ein großes Buch und machen es einfach klein. Nicht? Das ist ja so eine, kann man ja so denken, ne? Dann nehmen wir einfach ein großes Buch. Und dann legen wir das auf den Kopierer und kopieren das klein und dann ist es 10x10 und das passt schon.
Funktioniert
auch
nicht.
Ja, kennen wir auch nicht. Sondern ich glaube, dass die Herausforderung liegt darin, Originale zu machen. Und sich des besonderen Rahmens und der besonderen Bedingungen sehr klar zu sein. Und nicht irgendein Buch zu machen, sondern eben sich darüber Gedanken zu machen, dass es diesen besonderen Rahmen hat. In Maß und Umfang. Und dass man in diesem Rahmen eben die Geschichten so konzipiert, erzählt, aufbereitet, dass sie voll aufgehen. Das ist auch ein Grund, warum die Kinder die Bücher so lieben, weil sie nie das Gefühl haben, das ist eine Kleinausgabe von was Größerem, sondern es ist so, wie es ist, genau so gewollt. Und unser Wunsch an Pixi-Büchern ist immer auch, dass sie zwar klein sind, aber dass sie die großen Themen aufgreifen und dass sie von den Kindern als vollwertig, emotional, narrativ, inhaltlich, als vollwertige, große Bücher erlebt werden.
Also du machst jedes Jahr 64 neue Originale.
Mindestens.
Mindestens,
weil wir haben auch noch manche Boxen und wir haben auch noch den großen Adventskalender. Da sind auch noch mal einige drin. Aber man kann so sagen, na, eigentlich sind das so 80 bis 90 Originale. Manche sind auch nicht ganz original, weil wir zum Beispiel ja auch manchmal Lizenzen haben. Also wir kaufen dann auch manchmal Bilderbücher als Reihen ein von bekannten Themen und verkleinern die dann und gucken, oder wir verkleinern sie nicht nur, wir arbeiten sie um auf Pixi-Format. Ja. Also manche davon sind keine in dem Sinne Originale, sondern wir haben ja zum Beispiel auch zwei Was ist was Reihen oder wir haben Erdbeerinchen, Erdbeerfee oder andere Lizenzen. Leo Lausemaus, die auf anderen Büchern basieren und die dann für Pixi umgearbeitet werden.
Das ist eher bei den Maxi-Pixis dann, oder?
Ja, das ist tatsächlich. Also ein Grund für den Start von Maxi-Pixi war eben, dass wir gesehen haben, oder ich habe gesehen, dass es in unserem Bilderbuchmarkt kein Taschenbuch gab. Es gibt Minimax bei Belz und Gelberg auch schon seit vielen Jahren, aber das sind wenige Titel und die kosten dann auch 96, 97, 98, aber mir schwebte so vor,
die
sind ja unterschiedliche Formate, ganz genau, ne? Aber mir schwebte vor, eine Taschenbuchabspielstelle sozusagen, eine Nutzungsstelle, wo man die vielen, vielen Bilderbücher, die gut sind und die leider oftmals nur eine kurze Spanne Zeit bekommen, dass es für die einen Zweitauftritt geben kann in einer preiswerten Broschüre für alle Kinder. Und dann haben wir irgendwann Maxi-Pixi gestartet, jetzt auch schon vor über 10 Jahren, genau dafür, weil wir eben gesehen haben, dass viele Bilderbücher, die dann 20 mal 30 Zentimeter groß sind, sich eben nicht auf 10 mal 10 verkleinern lassen. Wisst ihr, also das ist eben tatsächlich dann, da war dann der Rahmen, der kleine Rahmen, eine zu große Herausforderung. Und dann war es aber möglich, wir haben es auch ein bisschen ausprobiert, was ist dann das perfekte Format für eine Verkleinerung eines Hardcovers. Und da kamen wir auf so 15:8 x 15:8. Insofern ist eben bei Pixi finden sehr viel mehr Originalausgaben statt. Und bei Maxi Pixi finden konzeptionell vor allem Zweitauftritte großer Bilder, erfolgreicher Bilderbücher statt.
Und wie ist das, wenn ihr diese vielen Titel macht, diese Originale, und auf Illustratoren und Autorinnen, Autoren zugeht und sagt, wir überlegen hier gerade, wir haben die Pixi-Reihe, hast du da Lust, was zu machen, was weiß ich, auch zu einem bestimmten Themenfeld, weil ihr ja auch diese Themenboxen habt. Wie ist denn da die Reaktion? Sind die Leute alle sehr begeistert, wenn sie sagen, oh, ein Pixi wollte ich schon immer machen?
In der Tat ist es so, Balf. Das ist wirklich eine, das ist uns im Laufe der Jahre auch gelungen. Und da will ich ausdrücklich auch nochmal Eleonore Gregori und Anjuscha Gabar und Lisanne Gregori erwähnen. Also die Zusammenarbeit mit dem Lektorat für Pixi wird sehr, sehr, sehr geschätzt. Und viele große, namhafte AutorInnen, aber auch IllustratorInnen haben immer auch gerne Pixi-Bücher gemacht. Weil es ist eben tatsächlich schön, erstmal viele Kinder zu erreichen. Ne? Ein Pixi-Buch erreicht sicher 50, 60, vielleicht mal 100.000 Kinder. Das kann nicht jedes Bilderbuch von sich sagen. Und deswegen haben wir eigentlich, wenn wir anfragen, in fast allen Fällen ein Auja gerne.
Jetzt gehört wahrscheinlich zu deinen Aufgaben auch, sich nicht auszuruhen auf der Marke, sondern du musst immer wieder was Neues erfinden. Also 2008 bist du mit Pixi Wissen für Kinder ab 6 gekommen. Du hast Adventskalender überlegt. 2009 kamen die Maxi Pixies, dann kamen 2012 die Baby Pixies. Also du musst irgendwie immer auch gucken, wie hältst du sozusagen die Marke und ihren Kern im Gespräch, oder wo erneuerst du? Wie gehst du da vor?
Oder baust an.
No.
Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es ein gutes Ziel ist, wenn unsere Leserinnen sich an eine Marke binden. Das ist für mich ein positiver Wert, eine Zufriedenheit mit einem Produkt, mit einem Buch. Also für mich ist es schön, wenn ich merke, dass Bücher im Leben eines Kindes einen Platz haben und auch eine Bindung. Also war es für mich immer erstrebenswert, die Bindung zwischen den Kindern und den Büchern zu verstärken. Und das kennen wir auch aus unseren anderen Lebensbereichen. Wisst ihr, wenn ich irgendwie eine Hemdenmarke habe, so in dem Sinne, mit der ich zufrieden bin, mit der Qualität und mit den Farben und mit dem Schnitt, dann kaufe ich die nochmal. Also es gibt durchaus eine, oder meine Knäckebrotsorte, oder wisst ihr, es ist sozusagen, es gibt viele Dinge, wo wir Menschen dankbar sind, wenn wir eine Bindung haben, weil das ist dann schön und wir kennen uns aus und es ist zuverlässig. Und so eine Bindung ist für Pixie auch sehr wichtig. Und da ist es dann auch überlegenswert, mit so einer Marke oder mit so einer Buchreihe auch immer mal eine Balance hinzukriegen zwischen Kontinuität und Innovation. Und die Kontinuität ist gegeben seit 70 Jahren. Und trotzdem hat man die Aufgabe dann auch als Programmleiter auch in Maßen immer mal auch was Innovatives zu machen und was Neues auszuprobieren und sozusagen den Markenbereich zu erweitern. Das kann man Subline nennen oder Line Extension, also dass man im Grunde genommen innerhalb des Bereiches, der schon bekannt ist, sich auch noch weiterentwickelt und es ausweitet. Und dann haben wir uns, oder ich habe mir halt dann Gedanken gemacht, was ist der Markenkern Pixie, und bin darauf gestoßen, dass es eben mehrere Dinge sind. Der Markenkern von Pixie ist komplex und attraktiv. Er ist nämlich nicht nur das 10x10, er steht auch für Bücher unterwegs. Die Mobilität ist auch ein Teil des Markenkerns. Preiswert für alle ist auch ein Teil des Markenkerns. Und Serie. Also quasi, ich kann es sammeln. Ich kann so eine Art, da kriege ich vieles sozusagen.
Mini-Bibliothek. Früher war sowas, das attraktiv, genau. So eine kleine Mini-Bibliothek als Kind zu haben.
Ja, also das habe ich irgendwann gemerkt, dass das alles Teil des Markenkerns ist. Was ich jetzt noch erwähne, ist, es kommt noch dazu mit der Figur, nicht? Also irgendwann, das ist auch vor meiner Zeit gewesen, aber irgendwann kam die Idee für den Namen Pixie. Am Anfang war es eben nur das Wort vom englischen Kobold, eben tatsächlich auch eine Bildmarke zu schaffen, nämlich den Pixie, die Figur. Und das ist auch, die ist ja auch noch Teil des Markenkerns. Mhm. Aber jetzt in dem, worüber wir gerade sprechen, geht es ja eher darum, dass es auch einen Markenkern von Pixie gibt, der heißt quasi kleines, preiswertes Buch für unterwegs zum Sammeln als Grundversorgung, um es mal in einem komplexen Satz zusammenzufassen. Und wenn man das als Markenkern hat, ergeben sich daraus Aufgaben. Nämlich zum Beispiel, wie ist es mit Sachwissen? So entstand Pixie Wissen. Jetzt eben auch, wie wir uns ausgeweitet haben Richtung Baby Pixie, also eher auch für die Jüngeren noch quasi. Kann es nicht eine Idee geben von Pappbilderbuch als Taschenbuch, als preiswertes Taschenbuch. Das war die Aufgabe. Und dann haben wir geguckt, wie sich das umsetzen ließe und haben dafür ganz gute Lösungen gefunden.
Da geht er ja jetzt auch nochmal ganz weit nach unten. Jetzt kommt ja auch das Thema Kontrastbuch schon für die ganz, ganz, ganz Kleinen. Wobei natürlich der Begriff Baby auch sehr weit gefasst ist. Der beginnt ja früh. Also das geht ja richtig weit runter.
Unkaputtbar.
Aus Stoff. Man kann auch dran lutschen, essen. Naja, essen nicht, aber in den Mund nehmen, ohne dass was passiert. Ja.
Tatsächlich ist es so, dass wir heute sehr viel mehr wissen darüber, wie Kinder auch in dem frühen Alter, so ab 12 Monate, wie Bücher für diese Kinder geschaffen sein sollten. Und da spielt das Format eine Rolle, aber auch das Gewicht des Buches darf man immer nicht unterschätzen, ne? So in dem Sinne. Und deswegen ist es für ein 12 oder 18 Monate altes Kind sehr attraktiv, ein Buch zu haben, was eben nicht so schwer ist wie ein großes Pappbilderbuch. Das leichte Baby Pixie einen großen Vorteil. Ja, wir haben es Baby Pixie genannt. Es ist natürlich auch für Dreijährige, die man nicht mehr als Babys bezeichnen würde. Aber wir wollten es nicht Junior nennen oder so. Ist ja, weil Junior ist sehr unspezifisch. Und mit Baby war dann doch deutlich klar. Also, das ist schon wirklich sehr jung, ne? Also, ab zwölf Monate. Die Frage war, wie kriegen wir das vermittelt? Wie kriegen wir das erzählt, dass das Bücher sind ab 12 Monate? Und da haben wir vieles ausprobiert, aber die klarste kommunikative Botschaft war über den Begriff Baby.
Gibt es denn auch Ideen, die ihr entwickelt habt, wo ihr dann das gemerkt habt oder das Gefühl hattet, das würde jetzt der Marke Pixie doch nicht so gut tun, lassen wir lieber weg? Oder habt mal was ausprobiert und dann wieder eingestellt, weil ihr gesagt habt, nee, der Markenkern lässt nicht zu, dass wir jetzt mein Pixie für die vierte Klasse machen?
Tatsächlich gab es immer wieder Überlegungen und haben wir nach wie vor auch Überlegungen. Es gab, ich glaube, so alle 5, 6 Jahre kommt mal die Idee rauf, ob wir nicht auch Pixie-Bücher für Erwachsene machen sollten. Wegen der vielen Fans. Und es gibt ja auch immer wieder auch Versuche oder andere Erwachsenenverlage, die so kleine Erwachsenenbücher machen als Geschenkbuch oder wisst ihr, so reklamartig, also quasi das praktische kleine, kompakte Buch für unterwegs. Und wir haben es immer wieder sein lassen. Weil die Anforderungen für Eltern in dem oder für Erwachsene in dem Bereich mit kleinen Büchern, die sind ganz andere. Und deswegen ließ es sich nicht so gut übertragen. Eine Sache haben wir mal gemacht vor einigen Jahren. Wir haben auch mal den Bereich des Mitmachbuchs und der ganzen Kreativbücher. Da habe ich auch mal gedacht, das könnten wir mal ausprobieren. Also quasi das kleine mobile Mitmachbuch für unterwegs. Und da haben wir Pixie Kreativ gestartet. Und ich weiß gar nicht mehr genau wann, vor 4, 5 Jahren. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht langfristig geblieben ist. So Pixie Kreativ, davon haben wir uns wieder getrennt. Und leider, aber das, weil ihr danach fragt, das hat, also vieles hat geklappt. Aber ich glaube, das hat dann mal nicht geklappt.
Das heißt, und die Antwort. Die Kunden haben anderes erwartet dann.
Nein, ich glaube, es war, da wiederum war das Format eher. Das war schwierig, wisst ihr, also das so auf so einem kleinen Format dafür Malbücher, wir hatten Malbücher und Stickerbücher und Rätselbücher, aber da wurde uns doch auch wieder zurückgespiegelt von den Eltern, das ist zu klein, also das da brauchen die Kinder für ein Malbuch, brauchen sie richtig große Fläche und da war dann das kleine Format kein Vorteil, das hatte den Vorteil der Mobilität für unterwegs in Bus und Bahn. Aber das, da so klein musste es nicht sein. Also ja, da haben wir dann gesagt, nee, das wird langfristig nicht gehen und haben es auch nach 2,5 Jahren wieder eingestellt.
Ihr habt ja seit Ewigkeiten auch immer in den normalen Pixies immer so ein Spiel- oder Basteltipp noch hinten drin.
Also ja,
das
in der
ist
Tat.
Ja geblieben. Ne?
Das ist geblieben und das ist auch eine Besonderheit, dass diese Pixie-Bücher die Kinder immer, immer anregen, selber was zu unternehmen.
Gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man bei euch auch sozusagen als Unternehmen sagt, ich hätte gerne ein Pixie-Buch für irgendwas Spezielles. Ist das auch eine große Nachfrage, wo man sagt, ich möchte gerne zu meinem Geburtstag auch eins haben. Kann ich das machen? Kann ich das mit euch machen? Wie entwickelt sich dieser Bereich denn? Der ist ja auch also, nochmal ein bisschen speziell, der dann auch mit Figuren arbeitet, die in den normalen Pixies vorkommen.
Mit Carlson K., wo er ja bestimmte Sachen anbietet.
Ja, aber nicht so, also da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Aber nicht so, dass man quasi wie ein Self-Publisher bei uns ein Buch in Auftrag geben kann. Das gibt's, das machen wir nicht. Das geht nicht. Was wir machen ist, dass wenn jemand ein Ziel hat, um im Bereich Kinder irgendeine Botschaft zu kommunizieren, dann fragen wir. Und er sagt, er würde gerne ein Pixie-Buch machen. Dann setzen wir uns gemeinsam an den Tisch. Da gibt es immer wieder Fälle. Also ein ganz berühmter Fall ist eben, dass die Apotheker irgendwann gesagt haben, wir würden gerne erzählen, was eine Apothekerin macht und auch sozusagen den Kindern erklären, wie eine Apotheke funktioniert. Also quasi ein Ort, in den die Kinder mit ihren Eltern auch gehen, den für die Kinder noch besser zu erklären. Und wir haben so eine Reihe, die heißt, ich habe einen Freund und dann gibt es, ich habe einen Freund, der ist Lokführer und ich habe eine Freundin, die ist Polizistin und ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin. Und so haben wir dann eben ein Buch gemacht, ich habe eine Freundin, die ist Apothekerin. Also quasi mit dann dem Apothekerverband, das für den Apothekerverband auch entwickelt. Sowas machen wir immer mal wieder, wenn eben tatsächlich auch, ja, meistens sind es Verbände oder Ministerien oder Institutionen, die quasi einen Wunsch haben, den Kindern Dinge zu erklären, wie was funktioniert.
Ihr habt mal aus eigenem Antrieb ja auch gemacht, ich habe einen Freund, der ist Buchhändler oder Buchhändlerin,
ja.
Wo tatsächlich viele Buchhandlungen dann ihre Buchhandlung mussten ein Foto schicken und dann war diese Buchhandlung tatsächlich dann auch zeichnerisch umgesetzt zu sehen mit, ich glaube auch dem jeweiligen Namen was dann vorkam. Also das habt ihr von euch aus dann
angeboten. Ja, das war meine Idee. Und zwar ging es mir darum, dass ich beobachtet habe, dass viele Kinder das Gefühl haben, Bücher kommen in einem braunen Karton, um es jetzt mal neutral zu formulieren. Kinder sehen die Welt, wie sie sie erleben. Die sind Phänologen und die gucken, was sozusagen passiert. Und die erleben, es klingelt, da kommt jemand und der bringt einen braunen Karton vorbei und da ist ein Buch drin. Das ist ja nicht die ganze Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit ist, dass es dafür einen Fachhandel gibt und dafür gibt es Experten und dafür gibt es Läden. Und dann entstand die Idee, das war damals eben auch möglich, Achtung, wir könnten sowas personalisieren. Und dann habe ich mal geträumt, wie wäre es denn, wenn eben tatsächlich wir personalisierte Bücher machen könnten, wo die Buchhandlungen ihren Familien erzählen, guckt mal, kommt mal zu uns in die Buchhandlung, das machen wir. Das macht man eigentlich in einer Buchhandlung. Und dann war es so, dass wir tatsächlich eine Infrastruktur aufgebaut haben, wo wir 4 Zeichner hatten, die dann im Stile von Ralf Butschko, also dem Hauptillustratoren der Reihe, dann entsprechend Bilder erarbeitet haben auf Basis von Fotos der Buchhandlungen, die mitgemacht haben. Ich glaube, es haben 400 oder 500 Buchhandlungen haben mitgemacht und dann bekamen die ihr personalisiertes Pixi-Buch Wir gehen in die Buchhandlung, wo auf dem Cover eben ein Bild, ein gezeichnetes Bild ihrer Buchhandlung zu sehen war und im Innenteil auch 3 Doppelseiten, wo wir Fotos aus den Buchhandlungen zeichnerisch übertragen haben in Illustration. Es war ein sehr, sehr ehrgeiziges und anspruchsvolles Projekt, aber es hat riesen Spaß gemacht und wir haben bestimmt viele tausend Kinder haben wir erzählen können. Übrigens, Bücher gibt's im Buchhandel.
Und ich denke mal, der Buchhandel selber war doch auch sehr positiv angetan von dieser Option.
Ja, in der Tat. Also wir haben es dann auch kaufmännisch so hinbekommen, dass man nur 1000 Stück, also ich glaube 1000 war die Mindestbestellmenge. Das ist natürlich für manche kleinen Buchhandlungen war das schon auch ein großer Schritt. Mhm. Die können nur kleine Schritte machen. Und aber die haben es dann einmal gemacht und haben eben auch lange Zeit Spaß daran gehabt und es eben auch sehr gemocht. Waren auch stolz drauf. Guck mal, wir haben unser eigenes Pixi-Buch. Also es war wirklich eine rundum gelungene Geschichte.
Jetzt gehört, glaube ich, zu dem Erfolg von Pixi auch das Pixi-Männchen mit der Schütte, mit der Schüssel. 1994, ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Am Anfang hatte das irgendwie noch keinen richtigen Namen. Ich glaube, Verena Rannenberg soll es gewesen sein, die dann von Uschi sprach. Und dann war das bei den Vertretern die Uschi, die wir überall mitnehmen mussten. Inzwischen gibt es 5000 Aufsteller mit dieser Schüssel. Und ich denke, also immer wenn man die Kinder davor sieht, das ist genau die Höhe, wo man als Kind gut wühlen kann und reingucken kann. Und ich glaube, das ist dieser besondere Moment, für viele zum ersten Mal etwas aussuchen zu dürfen, wühlen zu dürfen. Und am Anfang war es mal 50 Pfennige, jetzt sind es 99 Cent, dem Buchhändler den Euro hinzureichen und den ersten eigenen Kauf ganz stolz abgeschlossen zu haben. Also so bin ich das so beobachte in Buchläden, scheint es mir immer so. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr habt, aber die 5000 Aufsteller sprechen wahrscheinlich für sich, nehme ich mal an.
In der Tat ist das eine sehr glückliche Erfindung. Die Geschichte, die ich dazu kenne, ist eben, dass in den 80er Jahren, also 86, bei irgendeiner Konferenz im Carlsen Verlag auch ein Kollege vorgeschlagen hat, warum können wir den Pixi denn nicht mal, also diesen Kobold, denn nicht auch mal zeichnen? Und dann habe ich in den Unterlagen gefunden, dass es dann eben eine Ausschreibung gab und ich glaube fünf IllustratorInnen haben mitgemacht, haben Entwürfe von einem Kobold eingeschickt und die Illustratorin Eva Wenzel-Bürger hat dann den Zuschlag bekommen und dann wurde sie beauftragt, 86 diese Pixi-Figur zu zeichnen. Und dann war es so, dass bei der Frage des Vertriebs wir vorher schon solche Regalvorhänger oder solche so Regaldisplays hatten, so Drahtgestelle. Das gab es immer schon. Und es gab die kleinen Boxen und so weiter. Aber es gab dann irgendwann auch nochmal die Frage, ja, können wir nicht ein Dauermöbel auch irgendwo installieren? Und in dem Zusammenhang gab es dann eben in den 90ern bei einer Firma so Ladenaufsteller mit so einer Schale, wo dann zum Beispiel Damenstrümpfe drin waren, wisst ihr, oder irgendwo Tütensuppen oder irgendwie sowas, nicht? Und das war schon bekannt, das gab es schon im Einzelhandel. Und dann gab es ein Gespräch mit dieser Firma und dann kam eben jemand von der Firma auf die Idee, aber wisst ihr was, ihr habt doch diese Figur, dann lasst uns doch nicht irgendwie einfach nur so einen Aufsteller machen, sondern wir machen euch mal einen Entwurf, wie auch das aussehen könnte, wenn sogar die Figur da stehen würde mit dieser Schüssel. Und das war ein ganz großer Gedanke, ein ganz großer Gedanke. Dann kam der erste Entwurf und der sah prima aus. Und dann haben sie alle gesagt, okay, das ist jetzt wirklich teuer. Das ist also dann eben auch eine sehr hochwertige, hochpreisige Verkaufspräsentationsform. Ist wirklich teuer, aber es lohnt sich sehr. Die Entscheidung, diesem Aufsteller und der Schüssel, dieser Schütte, quasi auch die Figur dazu zu geben, das war eine so gute Entscheidung, weil die Kinder sehen die Figur ist ungefähr so groß wie sie selbst und wie Stefan eben sagte, die Kinder können es auf Augenhöhe mit ihren Händen selber aussuchen und da drin wühlen und haben Zugriff dazu und können selber, also für mich ist auch, Pixi-Bücher sind eine wunderbare Gelegenheit, den Buchgeschmack der Kinder selbst kennenzulernen, weil Pixi-Bücher werden nicht oder nur in seltenen Fällen werden sie von den Erwachsenen ausgewählt. Pixi-Bücher wählen die Kinder selber aus. Und das ist für uns als Büchermacher eine ganz tolle Gelegenheit, auch zu wissen, zu sehen, was Kinder mögen.
Also wenn pro Jahr ungefähr 14 Millionen verkauft werden, dann habt ihr pro Jahr 14 Millionen Kunden, könnte man sagen. Ja. Der kleinen Alters. Oder gut, vielleicht die Geschenke noch von Patentanten und sonst was dazu kriegen, aber mindestens die Hälfte wahrscheinlich müsste dann.
Aber ich denke, der Trend geht schon zum Zweitpixi im Kinderzimmer.
Ja.
Oder sogar zum Drittpixi.
Also sogar. Wir haben ja ungefähr, wir haben jetzt ja ungefähr so 700.000 Kinder in einem Jahrgang und wir denken, wir machen Pixi-Bücher für 4 Jahrgänge, also von so Kernzielgruppe ist ja so 4 bis 8. 4 bis 7, also sind es ungefähr, potenziell haben wir so um die 3 Millionen Pixi-Fans, die mögliche Pixi-Fans sein können. Und wenn man dann eben sagt, es gelingt uns 14 Millionen im Jahr zu verkaufen, dann weiß man, da sind manche mehrfach dabei. Und nochmal ganz kurz zurück zu der Pixi-Figur.
Ja,
zur Schütte. Es ist in der Tat so, dass die Firma, die das für uns fertigte und auch entwickelt hat, die sind Experten oder sind eben auch sehr kompetent in diesem Bereich und sie haben uns mal auch berichtet, vor Anfang der Nullerjahre, dass die Pixi-Figur eben auch, dass das erfolgreichste Verkaufsmöbel im deutschen Einzelhandel ist. In aller Bescheidenheit, ja, das erfolgreichste Verkaufsmöbel, auch eben schon seit nun bald 30 Jahren ohne Veränderung. Wir haben dann den Look mal verändert, weil da auch sich die Illustrations- und die Bildgewohnheiten im Laufe der Jahrzehnte geändert haben. Aber die Grundidee ist immer wieder gleich. Was wir nicht ahnten, war, dass es auch für die Kinderbuchabteilungen ist auch die Pixi-Figur ein großer Gewinn. Warum? Weil die Kinder kommen in die Buchhandlung gestürmt. Sozusagen stürmen dann in ihre Kinderbuchabteilung und da wartet schon eine Person auf sie. Wisst ihr, da steht schon Pixi, der ist so groß wie sie und auf den können sie sich verlassen. Also wenn eine Pixi-Figur in einer Kinderbuchabteilung steht, ist diese Abteilung nicht leer.
Ja, ja.
So, sondern
das ist emotional.
Ja, und eine Buchhändlerin hat mir schon mal gesagt, für die Kinder ist Pixi der beliebteste Mitarbeiter in meinem Team, weil der ist immer da und da wartet schon einer und ist eine schöne Identifikationsfigur für die Kinder in der Kinderbuchabteilung. Und dann, das kennt ihr ja auch, wenn Sommer ist, machen es ganz, ganz viele BuchhändlerInnen, dass sie die Pixi-Figur nach draußen vor die Tür stellen. Das ist auch so eine schöne Gewohnheit geworden, das sehe ich immer wieder. Und das bedeutet sowas, wir sind geöffnet, nicht? Also Pixi ist auch oftmals wie so ein Doorman, wie so ein kleiner Doorman, der sozusagen vorne an dem Eingang der Buchhandlung steht und alle Kunden begrüßt und die Kinder vor allem.
Also soweit ist es jetzt noch nicht, dass es im Supermarkt dann auch Pixi-freie Kassen gibt, so wie süßwarenfreie Kassen, weil natürlich Kinder sofort, wenn sie da warten müssen, die Möglichkeit nutzen und dann in die Schütte greifen und suchen, was sie noch nicht haben, was sie gerne hätten. Die Erfahrung macht ihr wahrscheinlich nicht, im Gegensatz zu den Süßwarenherstellern.
Nee. Genau, und das ist natürlich auch für uns immer eine schöne Formel. Also lieber ein Pixie als einen süßen Zuckerriegel. Also das ist schon, das finde ich, ist, würde ich allen Eltern empfehlen. Lieber ein Pixie-Buch als einen süßen Schokoriegel.
Passt. Würde mich gerade interessieren, weil ich nicht weiß, seit 1954 sind ja ganz viele Pixie-Serien und Pixie-Bücher, Pixie-Titel erschienen. Bei welcher Nummer seid ihr denn gerade jetzt? Also wie viele Pixie-Originaltitel sind so draußen grob bislang?
Ungefähr inzwischen 2800, aber wir bereiten ja auch viele vor, so dass wir jetzt eigentlich schon bei Pixiebuch 3000 in der Vorbereitung sind.
Puh, das ist schon eine ganze Menge.
3000 Bücher in einer Reihe. Es ist die erfolgreichste und längste Kinderbuchreihe auf der ganzen Welt. Hier in Deutschland, also unsere Reihe von Pixiebüchern, ist da die erfolgreichste auf der ganzen Welt. Und irgendwann war ich mal neugierig und habe mal bei Guinness angefragt. Und mal Guinness gefragt, sagt mal, gibt es eigentlich die Guinness-Kategorie Kinder, also Buchreihe mit den meisten Bänden? Und da haben sie gesagt, ja, es gibt in Japan eine Reisebuchreihe bei einem japanischen Verlag und die sind schon bei 5000 Bänden. Ach so, habe ich gedacht, na gut, die sind uns da immer voraus. Jedenfalls haben wir es nicht geschafft, dann quasi auch ein Guinness-Buch Eintrag als Rekord zu bekommen, dass Pixie-Bücher die titelstärkste Reihe aller Bücher wären.
Wenn so viele Titel in einer Form erscheinen, dann klingt es auch immer so, als müsste es da Menschen geben, die das sammeln. Also ich stelle mir gerade vor, es gibt irgendwo, wo es so Sammelbörsen gibt, auch die Pixie-Sammelbörse, wo man Titel tauscht oder wo man nach der seltenen Nummer 37 sucht.
Ich habe noch eine von 1956.
Ich habe hier noch die 3 in einem guten Zustand. Ja. Suche die 5 auch in schlechterem Zustand. Gibt es sowas?
Ja. Lieber Ralf, lieber Stefan, das gibt es. Es gibt wirklich eine bezaubernde, sehr freundliche Erwachsenen-Szene von Pixie-Sammlern. Und da gibt es ein paar, die sind so Pixie-Fans, dass es für die auch richtig eine schöne Aufgabe in ihrem Leben geworden ist, zu sagen, oh, mir fehlt noch der Band 36 aus 1958. Solche Sammler gibt es wirklich. Mhm. Und die treffen sich auch, die haben auch so Sammlerbörsen dafür. Und es ist hinreißend. Das sind vielleicht 100, würde ich mal so schätzen, aus meiner Kenntnis, die in einer intensiven Form wirklich auch zu Sammlern geworden sind oder irgendwie auch so. Manchmal kommen auch solche Sammlungsteile auch auf den Markt. Ab und zu gibt es ja auch auf Sammlerplattformen, dann sieht man, oh, da wird für ein Pixie-Buch werden auch mal 15 Euro geboten oder auch mal 37 Euro für ein Pixie-Buch. Also es ist in der Tat ein Sammlermarkt für Erwachsene auch geworden.
Aber gibt's da das, also sozusagen die blaue Mauritius unter den Pixie-Büchern, ist die Nummer 5 die seltenste? Gibt's sowas?
Aber natürlich die alten, die frühen aus den 50er und 60er Jahren. Die sind schon sehr wertvoll. Eine kleine Geschichte zu den besonderen Pixie-Büchern. Als wir jetzt 70 Jahre Pixie-Bücher gefeiert haben, habe ich mich dann auch noch mal gefragt nach den ersten Tagen, Stunden, Jahren der Pixie-Bücher. Und bei der Suche nach den Ursprüngen ist bekannt, dass der Gründer des Verlages Per Carson 1953 nach Kanada reiste, nach Nordamerika und Kanada, und dort ein Format fand, eben kleine quadratische Bücher in 10x10 in Hardcover. Und die brachte er mit und erwarb die Rechte und macht es aber in Deutschland nicht in Hardcover oder sonst in Softcover. Ich dachte dann zum 70-jährigen Geburtstag, ich hätte gern doch nochmal so ein richtig englischsprachiges Originalbuch. Und das war ein bisschen die Suche nach der blauen Mauritius. Und ich habe es gefunden in einem Antiquariat in Adelaide in Australien. Die hatten noch so einen Band 1 aller Pixie-Bücher von 1945, glaube ich, kam das in englischsprachig raus. Und dann habe ich es in Adelaide bestellt. Und dann dachte ich, oh, das ist aber ganz schön viel Transportaufwand für so ein Buch, aber es war es mir wert.
Und das wird von Jahr zu Jahr mehr wert und in 10 Jahren kannst du damit an der Elbchaussee irgendwas erwerben.
Mit dem Urpixie.
Genau.
Ja, aber das ist eine spannende Geschichte.
Ja. Es gibt eben auch eine internationale Pixie-Gemeinschaft, aber so, das ist, kann man wirklich so sagen, so beliebt, So populär, so erfolgreich wie in Deutschland ist es nirgendwo auf der ganzen Welt.
Vielen Dank für diese Einblicke, die du uns als Pixi-Programmchef gegeben hast.
Und was 70 Jahre erfolgreich war, das wird doch auch die nächsten Jahre erfolgreich bleiben, sodass man das bestimmt wieder in einem neuen Blickwinkel
zum 75.
75. zum 100.
Genau.
Weiter betrachten kann.
Vielen Dank, dass du
das denke ich,
uns aufgeschlaut
hast. Das denke ich auch. Danke euch. Danke für die Zeit und Dankeschön auch für eure Kinderbuchpraxis. Ihr ist ein toller Ort, wo ich gerne zuhöre, selber auch als Zuhörer. Und vielen Dank, dass es diese Kinderbuchpraxis gibt.
Aber
danke
ja,
euch.
Es geht runter wie Tröpfchen Öl. Ja.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.